Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute haben wir Vera Vogel-Lamprecht getroffen, die bereits vor 30 Jahren zu Saibaba kam und, wie das meist bei Baba ist, ohne eigentlich willentlich gesucht zu haben, durch den berühmten Zufall. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Vera, seit nun circa 30 Jahren kennst du Saibaba. Wie begann das damals eigentlich?
Das müsste etwa vielleicht 88 sowas gewesen sein. Und das kam so, dass ein Vortrag über irgendein wichtiges spirituelles Thema in Bonn, in Bad Godesberg angekündigt war, in den ich gegangen bin. Und dort stand am Ende des Vortrags eine Dame auf und sagte, sie hätte gerade eine Reise nach Indien gemacht und sehr wichtige Dinge dort erlebt. Und sie würde gerne einen Film darüber zeigen. Und wer das sehen möchte, soll sich bei ihr melden. Kurzum, ich bin in diesen Vortrag gegangen. Und da waren Filmaufnahmen, Schmalfilmaufnahmen über Baba zu sehen. Und auf die Weise habe ich den Namen gehört. Und das war unsere spätere Zentrumsleiterin Milena Kunz. Nicht? Milena hat also das begründet in Bonn, dass wir davon gehört haben. Und das war selbstverständlich, entwickelte sie sich dann als Leiterin dieses Zentrums.
Kannst du dich noch an den Inhalt des Films erinnern? Was hat dich da besonders angesprochen?
Es war der Aschenfilm, also die große Vermehrung der Asche. Baba zeigte seinen nackten Arm, dass der Ärmel leer war und sozusagen. Und dann streute er Asche, 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 bis die silberne Statue von wahrscheinlich Shirdi vollkommen bedeckt war. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und Milena war schon Anhänger. Also da hatte ich einen schnellen Zugang und bin dann auch bald nach Indien gefahren.
Warst du vorher schon mal in Indien?
Nein, ich war noch nie in Indien. Ich hatte aber einen absoluten Zugang zu indischer Weisheit. Also ich hatte genug gelesen, um für dieses Thema zu brennen.
Wie kam es zu dem Brennen? Das war die Zeit der Hippies und der Beatles in Indien. Hatte das damit zu tun?
Also ich hatte mich schon Jahrzehnte sozusagen beschäftigt mit indischer Weisheit und Yogananda war mir selbstverständlich bekannt, seine Roman, seine Lebensbiografie und so weiter. Und ich habe das solche Bücher verschlungen. Also das war auch in der Familie durchaus nicht fremd, offen sein für alles. Mein Mann ist 77 Februar gestorben. Und im Mai habe ich meine erste Flugreise nach USA gemacht. Warum? Es war durch meine Verwandten, die hatten mir Trostbüchlein geschickt von der Unity. Das ist eine amerikanische christliche, man könnte beinahe sagen, Schule des Christentums. Ich hatte von denen ihre Druckschrift, das tägliche Wort.
Und das hat mich sehr getragen, das hat mich durch ganz herrliche Bibelinterpretationen, die da drin standen und die ich täglich las morgens, da fand ich den Spruch, unter dir sind die ewigen Arme. Und es traf mich voll. Ich war plötzlich gerettet, ich spürte es, ich war getragen und es würde weitergehen. Und diese Unity, die war das, was ich dann mit diesem täglichen Wort über mehrere Jahre als Glaubensquelle und Glaubensbegleiter benutzt habe, sehr gerne und sehr, habe auch damit anderen viel helfen können. Und Unity war eigentlich eine nächste Station, wo ich sehr viel von indischer Weisheit hörte. Also Indien war mir schon ein fester Wert an Spiritualität und das spürte ich dort durch, das war dort auch bekannt und es war ganz erstaunlich. Sie haben sehr viele Heilungen zu verzeichnen, sie haben einen Gebetsraum, in dem Tag und Nacht Beter sind, die für die Welt und ihre ganze Weltgemeinde beten, ohne Unterbrechung. Und das beeindruckte mich durchaus, ich fand das schön. Und ich bin nach dem Tod meines Mannes also mit einer Reisegruppe aus der Schweiz, Österreich und Deutschland zum 90-jährigen Jubiläum dieser Unity nach Kansas City geflogen, in USA, Missouri. Und dort fand ich ein unglaubliches Zentrum mit Kirche, wunderbaren großen Hörsälen und einem Auditorium mit einer großen Bühne, wo Theateraufführungen und Konzerte stattfanden. International lief das Ganze ab und man war wirklich fabelhaft untergebracht, für alles war gesorgt, alles lief wie am Schnürchen. Es war eine Meistergemeinschaft. Und wir bekamen auch Unterrichtsstunden und in Spiritualität aller Arten, sogar auch Gymnastik, Morgengymnastik und sowas wurde gemacht. Also das war sehr interessant. Und dort hat sich mir eine deutsche Dame aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen, Martha, die hat sich mir dort wirklich an den Hals geworfen, so habe ich es erlebt, und wollte gar nicht mehr mich loslassen und sorgte dafür, dass ich ihr erhalten blieb, indem wir unsere Adressen austauschten und wir blieben in telefonischer Verbindung. Ich reiste in mein Haus nach Spanien allein und hatte das Gefühl dieser großen Leere, die mein Mann hinterlassen hatte, und hatte in diesem Missouri, in Kansas City, gebetet. Ich konnte dort sehr tief und gut beten, dass diese Leere mit einer neuen Aufgabe gefüllt würde. Und dieses Gebet wurde mit Martha erhört. Martha brauchte mich ganz dringend und ich hatte gerade einen Kursus gelernt in Jinshin Jitsu, eine asiatische Heilmethode. Also ich habe das gelernt und sagte mir, damit könnte ich eine neue Aufgabe mehr erarbeiten. Und eine Freundin rief mich an, Vera, morgen um 10 Uhr in Bad Godesberg musst du unbedingt hingehen. Da kommt eine Dame aus Arkansas und die bringt eine Heilmethode nach Deutschland. Das wird dich interessieren. Ich bin da hingegangen. Wer sitzt mir unter den Schülern gegenüber? Martha. Also Martha ruft mich eines Tages an und sagt, weißt du, Vera, was mir passiert ist? Ich rufe eben eine Freundin an, es geht mir wieder so schlecht. Und da ist eine ganz fremde Stimme am Telefon und sagt mir, sie haben ihr Karma ihrem Mann gegenüber beendet. Sie müssen sich keine Sorgen mehr um ihn machen. Sie haben ihn 9 Jahre gepflegt und er ist wieder selbstständig. Sie könnten mich jetzt begleiten. Ich leite eine Reisegruppe nach Indien. Wir fahren zu Sai Baba. Dort wird Ihnen geholfen werden. Martha hat ganz artig zugehört und hat Ja gesagt. Sie ist mitgefahren. Wenn ich den Namen sage, wird es gleich klar. Dina Rees war am Telefon, die sie gar nicht kannte.
Sie wollte eine Freundin anrufen und Dina war...
Freundin anrufen und Dina Rees war am Telefon. Und jetzt bekam ich die ersten Texte in englischer Sprache per Post aus Indien von Martha. Und es dauerte nicht lange. Martha reiste dann mehrfach nach Indien, wollte mich immer mitnehmen, aber ich war beruflich voll beschäftigt und meine Mutter wurde immer älter, war in den hohen 80ern schon und habe sie dann bis 86 im Juni gepflegt. Mit Martha ging es weiter, denn die Eindrücke dieser Bücher, die Martha mir schickte aus Indien, waren tief. Die Texte interessierten mich sehr, aber die Bombe fiel oder platzte, als ich den Satz von Barbara las: Es gibt nur einen Gott, er ist allgegenwärtig, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe, es gibt nur eine Kaste, die Kaste der Menschheit, es gibt nur eine Sprache, die Sprache des Herzens. Das traf mich so tief, besonders auch der letzte Satz, weil ich nun in der Sprache mein ganzes Berufsleben verbracht hatte. Sprachen haben mich in der Kindheit umgeben, viele Sprachen, Russisch, Polnisch, Französisch und Deutsch. Sprache war also für mich eines der wichtigsten Elemente meines Lebens und Berufslebens dann als Theatermensch. Und ich bin ja dann Dramaturgin geworden, sogar wo die Sprache noch näher kommt als auf der Bühne, möchte ich beinahe sagen, weil man so viel lesen muss.
Ich bin vom Evangelischen zum Katholischen umgewandelt, nachdem ich in einer katholischen Stadt 4 Jahre Theater spielte, unter anderem Jungfrau von Orléans.
Und was, du hast die Jungfrau von Orléans gespielt?
Ich war Schauspielerin und habe also Iphigenie gespielt und habe die Jungfrau von Orléans gespielt. Ja, 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 das sind wunderschöne Erlebnisse und Erfahrungen.
Und die Sprache des Herzens. Aber das hatte ich schon gelernt als Kleinkind, wenn die polnischen Dienstmädchen, die wunderbare Kinderfrauen, liebevollster Art waren, mit mir Polnisch und Deutsch durcheinander sprachen und wir uns nur in die Augen schauen mussten, um zu verstehen. Ich verstand alles und sie verstanden alles. Und die Sprache des Herzens, mit der war ich groß geworden und hatte sicher oft später dann das vermisst, aber ich verstand sofort, was Barbara meinte. Es war diese eine Sprache, die ist wichtig, wenn wir in die Welt hinausgehen müssen, um über Gott zu sprechen, die Sprache des Herzens. Wenn das nicht von Herzen kommt, dann sind das eben die langweiligen Predigten, die die Leute dann veranlassen, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Aber wo das Herz offen ist, da wird Gott verstanden und da wird Gott geliebt und da ist Liebe. Und was sagt er denn? Er sagt, es gibt nur eine Religion, die Religion der Liebe. Na also, damit sind alle Religionen angenommen. Also ein ganz wunderbarer Satz. Und mit diesem Satz war ich im Grunde schon im Herzen bei Barbara angekommen. Und dann brauchte es nur noch äußere Umstände, die aber der liebe Gott auch herbeigeführt hat. Nach dem Tod meiner Mutter kriegte ich plötzlich von einer alten Freundin 500 Mark geschenkt. Also aus heiterem Himmel. Damit hätte ich nie gerechnet. Und da rief ich Martha an und sagte, Martha, fährst du Weihnachten wieder nach Indien? Ja, natürlich. Ich sage, dies Jahr könnte ich mitkommen. Och, sagt Martha, ich schenke dir die Reise. So freute sie sich. Und so sind wir dann zusammen zu Baba gefahren. Und diese erste Begegnung, diese erste Reise war sehr zwiespältig.
Da ich ihn eben schon aus den Filmen kannte, war dieses erste Mal wirklich sehen gar nicht so aufregend. Ich kannte ihn und habe dann einfach mitgelebt, wie er da umgeht mit seinem Zentrum. Und das war alles für mich eine Wonne, dieses Wesen zu sehen. Und also ich war einfach dankbar und glücklich in seiner Nähe. Und die Reden habe ich nicht verstanden. Sie wurden ja immer übersetzt gleichzeitig. Und insofern dann das indische Englisch der Übersetzer war nicht sehr tauglich. Und mein Englisch ist auch nicht so riesig.
Da habe ich ein wunderbares Beispiel. Da habe ich auch lange gebraucht, um zu verstehen, was reden die eigentlich da vorne. Unser schönes englisches Wort love, also Liebe, ja, ist im indischen Englisch lau. Inzwischen weiß ich, was lau bedeutet.
Nicht.
Aber so ist das. Ja. Na, wie Hochdeutsch und Plattdeutsch, verstehst du auch nicht
nein,
immer.
Versteht es nicht, nein. Ja, ja, ja. Nein. Also das war alles dann mit viel Mühe belastet. Und die indischen anderen Mühen macht mir gar nichts aus, da die immer offenen Fenster und die 13 Hunde nachts bei Vollmond, die alle bellten.
Du hast einen guten Schlaf.
Ja, ich habe einen sehr guten Schlaf, aber ich nehme auch mit Interesse wahr, wenn die Hunde dann vom Mond wach bleiben. Ja. Und sind 4 Wochen geblieben bis zum 12. Januar.
Dann habt ihr ja auch das wunderbare Weihnachtsfest in Puttaparthi miterlebt.
Das haben wir. Und ich habe wie ein Schlosshund geheult mit der Kerze in der Hand. Wir Christen hatten unseren Weihnachtsmorgen am 25. Es war so ergreifend, die christlichen Weihnachtslieder in dieser indischen Umgebung zu singen und zu wissen, Baba ist mit uns, es ist alles eins, es ist alles göttlich und das Richtige. Es war tief ergreifend. Also ich fand es ganz herrlich. Also wenn das nicht Regie von Ferne war, wie wir sie alle kennen, und das ist eben wunderbar bei Baba, das geht sofort los. Diese 500 Euro oder damals D-Mark, die ich plötzlich in der Hand hatte und dann die Reise und schon kriegte ich sie geschenkt, das sind Baba-Spiele. Wir kennen das. Es passiert immer wieder, dass man auch genau die Summe bekommt, um die gerade das Herz stillsteht und man nicht weiß, wie man es erreichen kann.
Bist du eigentlich religiös erzogen worden?
Also ich bin ein gottgläubiges Kind gewesen, immer Gottvater, immer Gottvater. Jesus spielte bei mir immer eine Schattenrolle, aber Gottvater war meine Bezugsperson.
Kam das durch deine Eltern?
Die Eltern haben sich getrennt, also der Vater hatte keinen Einfluss auf uns, die Mutter war sehr stark. Mir fehlte ein Vater, ich brauchte einen Vater dringend und wusste das auch. Der kam uns zwar in Berlin 2-3 Mal im Jahr vielleicht besuchen, aber es war immer so, dass die Mama haushoch überlegen war. Sie schwärmte manchmal uns vor von den orthodoxen Gottesdiensten mit den herrlichen Gesängen und den großen russischen Bässen, die da in der Kirche zu hören sind, in den russischen Kirchen, und das Osterfest, das in Russland so gefeiert wird, dass alle Haustüren sind offen und jeder darf überall an den Ostertisch kommen und mitfeiern. Also dieses schöne, alte, friedliche Russland, das hatte sie erlebt und verehrte die Zaren auch immer weiter. Und etwas davon blieb einfach um uns herum. Damit sind wir groß geworden.
Okay, und dann hattest du also Gottvater.
Gottvater, den hatte ich als vollen Ersatz akzeptiert. Das war für mich das Schönste. Gebete richteten sich immer an den Vater.
Weißt du noch ein Gebet von damals?
Nein, das weiß ich.
Ich weiß ja gar nicht, ob wir dein Alter verraten dürfen. Das ist ja
gerne.
Bei
91.
Oh, 91, ja. Das heißt, du hast Barbara denn zum ersten Mal gesehen, da warst du?
Da war ich schon über 60.
Dein Gottvater der Kindheit war ja doch christlich, aber dann hat es dich später dann doch zur indischen Philosophie gezogen. Wie kam das?
Ja, indische Philosophie hat mich also durch Gandhi angefangen anzuziehen. Gandhi hat mich sehr interessiert, so wie ich indische Sachen hörte. Da sind ja so viele große Heilige schon verehrt worden. Ich merkte sofort, wenn es indisch wurde, gehört, kriegte ich solche Ohren. Und fand natürlich im Indischen ein so dem christlichen Ideal entsprechendes Leben vor. Solche christlichen Vorbilder im Westen sind rar, aber in Indien gibt es sie haufenweise. Und das zog mich sehr an. Und das habe ich schon als Backfisch solche Sachen gerne gelesen. Nicht? In unserer Bibliothek hatten wir ein paar zurückgelassene Bücher von Verwandten, die nach Kanada ausgewandert waren. Und in den Büchern merkte ich, das ist die Richtung, da möchte ich weiterlesen. Da waren also solche Sachen von indischen Weisen, die ja in Berlin sehr berühmt waren. Die waren ja nicht nur öffentlich bekannt, auch und Zeitungsthema und so weiter. Also Berlin hat sich auf dem Sektor sehr, mindestens 100 Jahre sehr lebendig weiterentwickelt.
Aber
durch die Nazis alles kaputt. Es war überall Stillstand im spirituellen Sinne. Nicht?
Als der Krieg begann, warst du wie alt?
18.
18, ganze Jugend, ja.
Die religiöse Erziehung war meine Basis und Gottvater war mein Ansprechpartner. Und ich betete immer und ich hörte gerne die Predigten. Ich musste sicherlich am Anfang in den Kindergottesdienst, später nicht mehr. Da habe ich mich dann an eine Mitschülerin gewendet, die neu in die Klasse gerade kam und sagte ihr, musste noch in dem Jahr konfirmiert werden und ich dann 1940 auch. Und da habe ich sie gebeten, mich mit in ihre Kirche zu nehmen. Das hat sie auch getan. Mein Glaube hielt also durch bis zum Abitur, aber dieser Glaube war dann kein Gegenstand mehr, denn ich kam dann in diesen ganzen Wirbel mit den vielen Arbeitsdiensten und wusste nicht mehr, wo Gott wohnt. Es gab eine einzige Unterbrechung in meinem wirklich immer religiös bestimmten Weg. Das waren die letzten Kriegsjahre nach dem Abitur, als wir ausgebombt wurden in Berlin, auch noch im gleichen Jahr. Habe ich im April oder im März 1943 das Abitur gemacht, musste dann direkt in den Arbeitsdienst. Und als ich gerade dann eine Stelle als junge Arzthelferin gefunden hatte, nach 2 Monaten schmissen sie mich da schon wieder raus, holten mich da raus und ich musste ins Rote Kreuz. Und Gott sei Dank blieb ich dann wenigstens bei der Medizin und habe dann die Soldaten bis Kriegsende gepflegt in Bad Pyrmont. Und was einem selber eigentlich damals gar nicht so bewusst war, weil die Ereignisse sich ja überstürzten, die ganzen Kriegsjahre. Man war dauernd unter dem Trommelfeuer von Ereignissen, von Siegesmeldungen, von politischen Ereignissen. Es war eine so wirre und aufgewirbelte Zeit. Wie soll man sich da entwickeln?
Ja.
Ist das nicht eigentlich so, dass sich Menschen in schrecklichen Zeiten gerade dann wieder an Gott erinnern, zu ihm beten?
Das hörte bei mir einfach damit auf. Ich war sozusagen ausgelaugt. Ich war am Ende meiner Kräfte und ich wusste nicht mehr. Die religiöse Linie blieb mir aber treu. Ich stellte nur fest, dass es Dogmen in der Kirche gibt, mit denen ich so nichts anfangen konnte. Also hier setzte eine Selbstständigkeit ein und die ich auch für mich in Anspruch nahm. Ich kann über mich selbst entscheiden und ich kann selber erkennen, mein Herz ist reif genug zu erkennen, wenn ich einen Fehler mache. Das mache ich mit dem lieben Gott selber aus. Ich habe aber die große Bewunderung für die Formen der Kirche, für das Gebäude, für das wunderbare geistige Gebäude der kirchlichen Gestalt, will ich mal sagen, wie ein gotischer Dom, sind die Gottesdienste aufgebaut. Das ist vollkommen in den Klöstern bis ins Letzte ausgearbeitet und ausgereift. Und wenn man tief damit verbunden, so wie ich das in den ersten Jahren erlebt habe, wenn man das wirklich in sich aufnimmt, das ist ein ganz großer Gewinn für die geistige Einstellung eines Menschen. Also darauf möchte ich nicht verzichten. Ich würde nie aus der Kirche austreten, aus einem Institut, das so viel der Menschheit abnimmt an Altenpflege, Kinderversorgung, Betreuung in vielen, vielen Anstalten, Krankenhäusern, Irrenanstalten sogar. Kirche leistet einen so ungeheuren Dienst. Ich würde nicht austreten. Dieses Geld kann ich immer aufbringen, was sie braucht, um all das zu leisten.
Geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Nach dem Krieg ist dann ja deine religiöse Seite wieder erwacht. Sie war nur etwas verschüttet.
Das ist dann ganz langsam nach dem Krieg wieder aufgewacht durch meinen Theaterlehrer. Der war ein relativ religiöser Mann, aber schon lange nicht mehr konfessionell gebunden oder kein treuer Sohn der Kirche. Und ich begriff plötzlich etwas von der Dimension des Katholizismus über die ganze Welt und merkte also, da ist etwas ganz Großes und wirklich Göttliches im Gange. Das Wichtigste daran war, dass mein Glaube mir bei diesem Theaterlehrer wieder eingepflanzt wurde. Und meine Mutter hatte ihr letztes Hemd gegeben für unglückliche Leute oder was. Es war einfach, sie war selbstverständlich. Aber der große Gott ohne christliche Vorstellungen ist immer der große Gott. Das bleibt Gott Vater, ist Gott Vater, ob die auf Japanisch oder auf Indisch. Das ist für mich selbstverständlich, nicht? Ja. Und das liegt sicher auch an der großen Seele meiner Mutter, die eigentlich gar nicht konfessionell war und konfessionelle Sachen meistens abstieß, weil sie ein so großräumiger, gearteter eine Seele hatte, wunderbare Seele hatte. Und da, also Gott Vater, für sie war das auch die nächste Bezugsperson. Wir haben zu Hause von Jesus nie gesprochen. Das kam zwar vor, aber sie ging nicht in die Kirche, aber konfirmiert wurden wir, weil wir in einem christlichen Internat waren. Die beiden Töchter wurden, also wir waren zwei Mädchen, wurden 7 Jahre in ein Internat gesteckt. Dadurch konnte sie in Berlin eine Schneiderei betreiben und Geld verdienen, denn vom Vater kam wenig. Und ich sehnte mich nach einer Vaterfigur. Ich bin auch nach Israel gefahren, nachdem ich meine Pensionierung hatte, bin ich unbedingt nach Israel gefahren. Ich wollte wissen, was ich dort finde. Bin auch nach Rom gefahren. Ich wollte wissen, was die Kirche, wie das sich wirklich darstellt. Also ich wollte immer prüfen, soweit ich das kann, was ich dort vorgesetzt bekomme.
Hast du in Barber denn ja einen Vater gefunden?
Vollkommen, vollkommen. Die Begegnung mit Barber war eigentlich eine solche glückliche Erfüllung und Freude, weil er von einer solchen Süße war. Also ich konnte mir nichts Bezauberndes vorstellen als dieses Gesicht.
Allein seine Stimme zu hören. Ich bin vom Theater gewöhnt, auf Sängerstimmen zu achten und zu prüfen, welchen Wert eine Stimme hat. Also sein Tenor bis ins tiefste Tiefe war großartig und für mich ein Zauber. Seine Stimme war einfach fantastisch. Und sein Temperament natürlich sehr, sehr aufregend. Und Barbers Erscheinung ist für mich immer eine große Faszination gewesen und auch Freude.
Und es war ein so überwältigender Charme in seinem Lächeln und in seinem Verhalten. Es war unglaublich. Es ging gar nicht um mich. Er besprach mit irgendeiner Gruppe und ich stand ganz in seiner Nähe und konnte ihn anschauen. Ich konnte ihn einfach unendlich lange anschauen. Es genügte mir. Die Reinheit seiner Züge war so wunderbar, seine Grazie und seine Körperlichkeit. Und ich hatte sofort das Bild der Figurine. Als Theatermensch sieht man von Bühnenbildern oft, welche Figurinen sie für die oder die Rolle, die Königin der Nacht oder die schönen Rollen, die es da alle gibt. Also wie ist die Figurine? Und die Figurine, die Barber gewählt hat, das ist dieses orangefarbene Kleid mit den kleinen goldenen Knöpfen. Dazu die große schwarze Haarkrone. Wir hatten gerade in Amerika Black is Beautiful, das ja eine Reaktion war auf die schreckliche Anfeindung der Schwarzen. Und diese Revolution, die von unten kam, ich denke, Barbers Frisur hat dazu beigetragen, auch diesen Schwarzen zu helfen, sich zu entdecken. Das Black is Beautiful war gleichzeitig, das kam in den 80er Jahren, war das schon gang und gäbe. Und Babas Wirkenszeit hatte ja 1940 angefangen. Er war ein Jahr nach mir geboren. Deswegen hatte ich das ganz große Geschenk, immer so alt zu sein wie er. Denn die Inder zählen nicht das erste Jahr, sondern den ersten Geburtstag als eins. Und so war er im November 26 geboren und ich am 15. Oktober 25. Und im Jahre 26 wurde ich eins und er wurde aber ein paar Wochen später an seinem Geburtstag eins. Und so waren wir immer, dann hatten wir die gleiche Zahl und ich spürte förmlich, dass er gleich alt wie ich war oder ich gleich alt war wie er. Und mir war das ganz vertraut, obwohl er oft aussah wie 30, wenn er 60 war und älter. Also darum ging es nicht. Aber ich hatte dieses einfache Glück zu wissen, wo er gerade steht in seiner Entwicklung. Das ist albern, es so auszudrücken. Aber ich hatte halt damit ein besonderes Geschenk empfangen.
Du hattest ja in all dieser Zeit kein sogenanntes Interview.
Ja. Baba hat mir kein Interview gewährt, niemals. Ich durfte einmal mit ihm durch eigenes Zutun, konnte ich meinen Flug abändern in seinen Flug. Ein Flug von Bangalore nach Bombay, wo in Bombay Neujahr gefeiert wurde mit Baba. Die Provinzen in Indien haben ihre eigenen Daten des Neujahrs. Also wenn in Puttaparthi Neujahr ist, dann muss in Bombay noch lange nicht Neujahr sein oder umgekehrt. Solche kalendarischen Erfahrungen macht man halt, wenn man da ist. Und wir flogen zusammen und ich hatte das ganz große Glück, dass ich das überhaupt geschafft habe, diesen Flug zu bekommen. Denn ich hatte ein Zimmer in Whitefield bekommen mit einer Australierin, glaube ich, war sie, die in Indien schon lange arbeitete und Bescheid wusste, wie Baba fliegt, was er wann wo tut. Und die sagte, weißt du was, wir gehen zusammen an den Check und dann sorgen wir dafür, dass wir auf den Mittelplätzen sitzen, möglichst weit vorne, denn Baba sitzt bestimmt vorne links auf den Seitenplätzen am Fenster. Und dann sind wir ganz nah. Tatsächlich passierte das alles genau so und wir saßen drei Reihen hinter ihm, aber im Mittelgang. Und als die ganze Crew, als Baba eingetreten war, einer rief, er hat Sandalen an, er hat Sandalen an. Wir kannten ihn ja nur barfuß aus dem Ashram. Aber jetzt war ein kühler Morgen im September. Er flog nach Bombay und hatte Sandalen an. Kleine Sensation. Und war von 5 weiß gekleideten Herren umgeben. Rechts neben ihm saß Mr. Goldstein, der amerikanische Leiter der Baba-Organisation, der es heute immer noch ist. Und Baba wurde während des Fluges ganz hell von der Sonne beschienen und ich stellte mich, nachdem ich nach der Crew dann meinen Kniefall an seinem Platz gemacht hatte, ich habe mit der Hand über die Füße des Nachbarn, Mr. Goldsteins Füße, rübergelangt und habe seine Füße berührt. Und mein Lieblingsfoto hatte ich in der Handtasche und konnte es ihm zusammen mit einem Kuli zur Unterschrift überreichen. Und den Kuli habe ich heute noch, einen sehr schönen, hat es mir unterschrieben, zurückgegeben. Aber ich war zu verwirrt, ich habe wirklich von ihm nichts gesehen. Und mein wichtigstes Handicap war, ich hatte schon 2 Augenoperationen hinter mir und trug Haftschalen. In Ashram war mir schon eine Haftschale verloren gegangen. Ich hatte immer wieder Schwierigkeiten mit diesem Sehen. Ich konnte ihn nicht gut sehen, denn ohne Haftschalen, wenn ich die nicht trug, sah ich ihn ja nicht genau genug. Und das mit dem Sehen, das war also mein Problem. Und jetzt stellte ich mich deswegen eine halbe Stunde bis Bombay, einfach 2 Meter von ihm entfernt, hin in den Gang und betrachtete ihn in dem Sonnenlicht. Und war ganz selig. Vor allen Dingen, dass er mich nicht wegschickte, machte mich glücklich. Aber ich musste ihn einfach mal in Ruhe betrachten dürfen.
Ich bin 100% davon überzeugt, dass er das genau so arrangiert hat.
Schön, dass du das sagst. Dann war das natürlich ein großes Erlebnis, diese Bombay-Neujahrsfeier. Die Menschen drängten sich, es war ungeheuer. Wir saßen auf einer Plattform unter großen farbigen Tüchern, gegen die Sonne geschützt. Das hieß Dharmakshetra. Und dort waren solche Podeste aufgebaut und da musste man raufgehen auf Stufen und dann oben sich in die Masse setzen, die aber von diesem Podest begrenzt war. Das waren wie so Blöcke aus Menschen. Und ich weiß nicht, wie viel wir da zusammen gesessen haben, jedenfalls im größten Gedränge. Und das Wunder geschah, eine ganz dicke Inderin stieg auch die Treppe herauf, obwohl das ganze Podest proppevoll war, und quetschte sich zwischen den Indern in meine Nähe und ließ sich neben mir nieder, sodass ich das Gefühl habe, jetzt kann ich nur noch die Beine nach oben strecken, denn unten kann ich sie nicht mehr lassen. Aber wie das zwischen weichen Körpern eben ist, mit der Zeit schüttelt es sich irgendwie zurecht. Aber ich fand es so grotesk, dass ein Mensch sich überhaupt so verhalten hat. Dies war einfach eine Sensation, weil ich eigentlich keine Luft mehr zum Existieren hatte. War aber interessant und ich habe es auch mit Humor genommen und fand es grotesk. Die lud mich dann zum Frühstück am nächsten Morgen in ihre Wohnung ein und das war eine ziemliche Odyssee. Ich musste also ewig mit dem Taxi durch Bombay fahren und habe da viel natürlich von der Stadt gesehen. Ich hatte noch eine andere interessante Begegnung mit einer indischen Familie, die mich auch eingeladen haben. Und ich bin dann einmal nach der Ankunft zu ihnen gefahren. Sie war Yogalehrerin und er war ein Guru. Ich hatte die beim Palmblattleser kennengelernt, der mir sehr wichtige, schöne Eröffnungen gemacht hatte. Und sie zeigte mir Stapel von Fotoalben, in denen alle seine Reisen zu Tempeln und anderen Gurus und heiligen Stätten in Indien fotografiert waren. Und ich sah, wie so eine Familie lebt mit diesem Mittelpunkt. Das Göttliche ist der Mittelpunkt und alles dreht sich da drum und ihre Yoga-Unterricht natürlich ja auch. Die Disziplinierung gehört ja zum indischen religiösen Leben ganz zentral dazu. Und ich bewunderte sie einfach über diese ganz konzentrierte Ausrichtung auf Gott. Das waren so Randerlebnisse. Ich habe noch mehr Randerlebnisse gehabt. Wir waren zu einem großen Sportfest im Januar versammelt in diesem großen Stadion, das da an Felsen angelehnt gebaut ist. Und da saß ich auf diesen Felsplateaus von vielen Inderinnen umgeben. Und da ich nach meinem 70. Lebensjahr schon war, durfte ich da überhaupt hin und mich an der Kante hinsetzen. Man hatte mir diesen Platz also freundlicherweise angewiesen wegen meines hohen Alters. Dann kam ich mit den Inderinnen ins Gespräch. Sie fragten mich aus und ich zeigte ihnen Baba-Fotos, die ich in der Tasche hatte. Sie waren ganz begeistert und dann sagte ich ihnen, ja, ich hatte aber noch nie ein Interview und erzählte ihnen aber von der Reise im Flugzeug mit Baba. Och, das ist ja viel wichtiger, das ist ja wunderbar. Also sie haben mich sehr, sehr getröstet und erfreut damit, denn ich musste ja damit fertig werden. Aber ich wusste, wenn ich in Deutschland bin, ist Baba so nah. Ich habe ihn ständig, ich kann ständig mit ihm sprechen, er ist einfach im Herzen und er ist einfach da und es wird so vieles von ihm arrangiert, was ich einfach spüre, dass er es ist. Und wenn ich in Indien bin, spielen plötzlich die Meter Distanz von ihm eine Rolle und er ist so weit weg, ich kann ihn gar nicht richtig sehen. All diese Sachen haben mich dann am Ende meiner Baba-Jahre, die noch nicht erreicht sind, ich bin weiter Baba-Anhänger, aber am Ende meiner Reisen nach Indien, muss ich sagen, getröstet und gesagt, es ist alles in Ordnung. Er ist immer hier und ich habe überhaupt, ich muss die Reisen nicht machen und so viel Geld ausgeben dafür, dass ich dorthin kann. Das ist nicht der Sinn. Das sagt er oft genug in seinen Reden. Das ist nicht nötig, dass ihr kommt. Andererseits sagt er, wenn ihr wissen wollt, wie es hier ist, dann kommt halt. Aber das ist wichtig, diese Unterscheidung muss man verstehen. Ich bin dankbar und glücklich, dass ich ihn immer um mich spüre und bin natürlich Mitglied in den Baba-Gruppen seit eh und je. Und meine lieben Mitglieder damals, davon sind noch 7 übrig geblieben und wir sind noch tief verbunden. Milena Kunz hat mich mehrmals schon eingeladen und die ehemaligen, die alle jetzt dort nicht mehr ins Zentrum gehen, aber sich bei Milena zum Teil treffen.
Ich bin jetzt schon so lange in Berlin, dass ich diese Bonner Anfänge richtig Mühe habe, mir vorzustellen, was da alles passiert ist. Ja.
Wie du ja eben gesagt hast, ist deine Reisezeit nach Prashanthi Nilayam zu Ende gegangen, aber deine Reiselust ist ungebrochen.
Ja.
Eben noch im stillen Haus treffe ich dich jetzt hier in Hohenprießnitz.
Hier in Hohenprießnitz wird ein Sai Baba Zentrum errichtet. Wir bauen hier im Grunde ein Baba Zentrum auf. Und es ist schon sehr sichtbar, sehr greifbar. Wir können schon hier Wochen verbringen und auch viele Leute aufnehmen, sogar aus der Tschechei und Ungarn. Wir wohnen hier manchmal, viele junge Leute. Hier treffen wir uns und hier können wir richtig Gemeinschaft feiern und haben hier eine Art Kirche auch.
Und wobei habe ich dich jetzt gerade gestört?
Und du hast mich gestört, da wir unser Dach decken müssen. Wir haben hier mehrere große Gebäude von einem ehemaligen Rittergut, einer gräflichen Familie, die zu unseren Anhängern in Berlin gehören. Auf diesem schönen ehemaligen Rittergut können wir uns jetzt versammeln in alten, restaurierungsbedürftigen Gebäuden der ehemaligen Grafen. Und das ist ein sehr schönes Ambiente und das bauen wir selber in Eigenarbeit, ohne Entlohnung. mit eigener Körperkraft wird das wieder aufgebaut. Und das machen wir jetzt schon mehrere Jahre. Und es ist schon ein herrlicher, großer Versammlungssaal fertig. Und die Gebäude stehen ja da, die müssen also restauriert werden. Und das ist ein richtiges Werk, was da entsteht in Deutschland für Baba, ein solches großes Zentrum.
Weißt du, was ich so erstaunlich finde? Oder wenn wir wissen, wie Baba wirkt, ist es natürlich überhaupt nicht erstaunlich, mit wie viel Devoti-Experten wir es hier zu tun haben. Wir haben jemanden, der beruflich alte Häuser, Kirchen restauriert. Wir haben Tischler.
Gärtner.
Ja, alles, ne?
Alles, was gebraucht wird, ist dabei. Es ist wie ein Wunder, wie sich so etwas bildet und wie das die richtigen Menschen anzieht. Und das, da kann man nur sagen, wenn man religiös ist, das ist eben göttlich geführt. Und so spüren wir es auch, wir erleben es so.
Vera, jetzt nochmal zurück zu der Arbeit, bei der ich dich eben gerade störe, also bei der kreativen Beschäftigung von Dachschindeln. Ich glaube, es sind ungefähr 10.000, die beschriftet werden sollen, und zwar mit heiligen Namen,
ja,
oder heiligen Bildern. Damit soll dann vielleicht schon im nächsten Jahr die Alma Mater, also unser Gebets- und Versammlungsraum, gedeckt werden. Jede Dachschindel wird dann, wie gesagt, einen heiligen Namen tragen. 5.000 sind aber schon beschriftet. Mit
ja, davon habe ich wahrscheinlich 2.000 geschrieben.
Boah,
das vermute ich mal.
Ja. Wo holst du die Kreativität her?
Ich wiederhole mich.
Baba hat ja auch immer wiederholt, ne?
Wiederholung ist das Geheimnis des Lernens. Ja. Also das ist eine schöne Beschäftigung, die ich hier sozusagen inzwischen engagiert habe.
Naja, mit 91 wirst du nicht mehr aufs Gerüst klettern. Und
nein, weder aufs Gerüst noch im Garten in die Knie gehen. Aber ich durfte einen der neuen Bäume taufen. Ich habe also die Birken getauft.
Erzähl.
Die Bäume wurden getauft, es waren gerade 5. Und während wir sie das vorbereiteten und so, wir staunten, wie die Gärtner das geschickt, dieses riesenschweren mit dem großen Wurzelklumpen da also in die Erde hieften, fiel jemandem ein, ach, es sind ja 5 Bäume, können wir die nicht benennen? Prompt kam von Markus, glaube ich, das können wir doch nach den 5 menschlichen Werten benennen. Und jetzt hat jeder der Bäume hat einen Namen. Und wir hatten also den Wert Frieden und den durfte ich taufen.
Und er wächst und gedeiht?
Wächst und gedeiht, ja.
Gut, dann will ich dich jetzt hier nicht länger stören. Du hast noch 5.000 Dachziegel vor dir.
Ja. Na, ja.
Wie viel wirst du heute schaffen?
Ach, das ist gar nicht, man kann das nicht sehr schnell. Das dauert, es ist ein hartes Schreiben auf völlig unregelmäßigen Zeilen. Und also ich sag mal, wenn ich Glück habe, 30, wenn ich Glück habe.
Immerhin. Morgen auch nochmal 30.
Ja. Ja, wollen wir mal gucken.
Ich danke dir, war schön.
Sarah.
damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Heute haben wir Vera Vogel-Lamprecht in Hohenpriesnitz getroffen. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben oder was uns besonders freuen würde, wenn auch Sie bereit wären, Ihre Geschichte mit Zababa zu erzählen, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Dies war eine Sendung von Heidrun Schmand und Evelyn Seliger, und letztere verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams. Haben Sie noch einen wunderschönen Tag.